Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei einer weiteren Ausgabe des Schaubefehl-Podcastes, wo sich André am anderen Ende der digitalen Leitung und ich Filme hin und her schieben, die der jeweils andere hoffentlich mag, manchmal auch nicht, niemand weiß es so richtig. André, bist du da?
Hallo, hallo, kann mich jemand hören? Ich stecke im Geschmacksnirvana von dem Schaubefehl fest.
Ich habe dir immerhin einen Film gegeben, der durchaus einen positiven Ruf hat.
Naja, das hatte Hamilton auch.
Da habe ich aber auch damit gerechnet, dass er dir gefällt. Naja.
Schade.
Wir haben heute wieder zwei sehr, sehr, sehr spannende Filme am Start, die wir beide jetzt von unserer, ich weiß nicht, ob er bei dir auf der Liste stand, aber auf jeden Fall bei mir konnte ich einen von meiner ewigen Watchlist runterstreichen, was ja das Konzept dieses gesamten Podcasts ursprünglich mal war.
Hey. Ja, bei mir nicht. Du hast ihn ja einfach aus Boshaftigkeit rausgezogen, weil du ihn bestimmt gerade sowieso wegen eurem Welle Nerdpool Podcast auf der Uhr hattest.
Ja, eben. Und da dachte ich mir, mein Gott, das passt doch.
Weil ich auch. Und hast du gedacht, was? Der hat hier nicht gelockt. Haha, das ist mein Moment.
Du, ich glaube, du hast auch ganz viele Schweighöfer-Filme nicht gelockt. Da hätte ich dir auch noch mal einen reinwürgen können.
Wobei zu Recht.
Ich auch sagen muss, ich habe jetzt, falls jemand zufällig den Nerdpool-Podcast gehört hat, Sascha, unser Kollege, hat sich sehr ausgelassen über den Film Küss mich, Frosch, so eine deutsche TV-Produktion, moderner Froschkönig, whatever. Der ist bei Prime und das ist einer der witzigsten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Einfach, weil er teilweise erstaunlich clever ist und auch gut. Dann aber ganz, ganz häufig, wenn er es nicht ist, geht so direkt ins Schläfertsniveau. Also es ist so absurd, dass man es gesehen haben sollte.
War das auch so eine ProSieben-Fernsehproduktion? Oder war es ein Kinofilm?
Nee, also es war schon ein Fernsehfilm, ich glaube, okay. von den Öffentlich-Rechtlichen, wenn ich mich nicht irre. Aber ein sehr merkwürdiges Ding. Das Witzigste ist echt so eine Musical-Szene, wo du einfach an den Stimmen hörst und auch siehst, dass die das nicht selbst gesungen haben.
Ja, okay.
Das ist einfach Gold.
Naja, je nachdem, wie man Gold definiert, aber okay.
Naja, wir gucken ja auch Schläferz.
Ja, aber wir wissen ja auch, ein guter Schläferz hat trotz aller Trashigkeit immer noch so eine gewisse Qualität oder Charme. Das hat bei den meisten deutschen schlechten Filmen existiert, der Charme halt nicht. Aber gut, also der Name sagt mir auch was. Ich glaube, ich habe den aber nicht gesehen.
Aber wie gesagt, es ist ein Kuriosum und definitiv kann man sich den mal anschauen.
Ich setze mich nicht auf die Watchlist, weil dann gibst du mir zum Schaubefehl.
Nee, du bist durch.
Ja, das sowieso.
Ja, auch mit den, ich möchte niemanden weiter mit Schweiger oder Schweighöfer malträtieren. Die 6,5 Stunden Podcast haben gereicht.
Den Satz, den halte ich mir jetzt vor, bis es irgendwann wieder soweit sein wird. Und dann sage ich, in Folge 41 hast du gesagt.
Das ist deine Get Out of Free, auf Jail Free Karte.
Ja, genau. Ganz genau das, ja.
Okay, aber welchen Film hast du denn jetzt für diese Woche geschaut?
Am liebsten hätte ich keinen geschaut. So viel kann ich schon mal sagen.
Oh ja, ich kann es verstehen.
Ich habe geschaut, Der bewegte Mann.
Ich hab nicht gedacht. Gut, die junge Frau hat einen großen Busen. Ja, wirklich denkt. Eigentlich. Die Neune hat vielleicht dicke. Und das nach 2 Jahren Männergruppe.
von 1994. Und wie ich in der letzten Folge schon sagte, ich habe den mal ausschnittsweise, ich konnte mich an manches hier auch wieder erinnern, ich habe den mal eben im Fernsehen gesehen, früher als Kind, aber eben ja nicht mehr bewusst auf dem Zettel gehabt. Von daher gilt er als ungesehen, von daher völlig zu Recht in diesem Podcast gelandet. Und ja, wie gesagt, von 94 und vom Regisseur Sönke Wortmann. Der hat ja so einige deutsche Filme gemacht, unter anderem auch der letzte war 2018, Der Vorname mit Christoph Maria Herbst, der übrigens im Englischen How About Adolf heißt. Das finde ich auch immer noch einfach eine sehr netten Side-Note. Übrigens auch Der bewegte Mann hat auch natürlich auch einen amerikanischen Titel, also englischen Titel bekommen, heißt im Englischen Maybe, Maybe Not.
Ich verstehe es nicht.
Habe ich auch nicht so ganz verstanden, wenn man den Film halt so richtig kennt. Ist halt ein bisschen random. Also es ist klingt sehr willkürlich. Macht nicht so richtig Sinn auf den Plot bezogen, aber gut. Ja, Produzenten unter anderem Bernd Eichinger beteiligt. Und das Buch hat Wortmann selbst geschrieben, zusammen mit Ralf König, dem Autor des gleichnamigen Comics. Denn der Film basiert auf einem Comic, der von 1987 kam der raus. Dazu gleich noch ein paar Worte mehr. Ja, den Film habe ich jetzt bei Netflix gesehen, streamt da derzeit, streamt ebenso auf Join, dem ProSieben Sat.1 Streaming-Portal. Und ansonsten kam der jetzt auch im September am 11. von Turbine Medien im Mediabook. In der ersten Blu-ray-Auswertung haben sie ganz neu abgetastet mit dem 4K-Master und so. Erste HD-Premiere, ansonsten auch von Konstantin-Film auf DVD schon einige Jahre am Markt. Aber für alle Freunde des Films jetzt eben auch jetzt hier die HD-Möglichkeit von Turbine. Und ja, bevor es ins Detail geht, erstmal noch meine Erwartungen erstmal. Und wobei, nee, mal ist die Story. Mal ist die Story und dann die Erwartungen. Einmal zur Geschichte. Axel lässt selten einen Seitensprung aus. Obwohl er mit Doro zusammen ist, nachdem sie ihn wieder einmal erwischt hat, schmeißt sie ihn aus der gemeinsamen Wohnung. Auf der Straße macht Axel die Bekanntschaft des schwulen Walter, der ihn zu einer schwulen Party einlädt, wo er Norbert kennenlernt, der durchaus nicht abgeneigt ist, dass Axel bei ihm einzieht. Das sexuell gemischte Beisammensein geht einigermaßen gut, doch dann findet Doro heraus, wo Axel wohnt und überrascht ihn in einer für sie pikanten Situation. Da sie zusätzlich von Axel schwanger ist, überschlagen sich nun bald die Ereignisse. Also im Kern ist es ja so eine typische Verwechslungskomödie in dem Sinne. Und wie ich schon sagte, es basiert auf einem Comic eben von diesem besagten Ralf König. Der ist selber homosexuell und ich habe da mal zwei Zitate rausgesucht von ihm. Er schrieb da zu seinem Comic mal so das Revue passieren lassen hat vor einigen Jahren. Man wollte erfahren, wie Schwule denn wirklich drauf sind. Und da war ein schwuler Zeichner, über dessen Comic man in Anführungszeichen politisch korrekt ablachen durfte. Korrekte Schwulenwitze statt des Detlef-Humors der 70er, das hatte wohl etwas Befreiendes. Rückblickend gesehen vielleicht auf die Zeit zutreffend, wenn man es aber jetzt eben aus dem heutigen Stand der Dinge sich anschaut, ist auch die Aussage schon wieder veraltet, sage ich mal. Und er sagt noch, im Rückblick war Norbert Brommer eine Art alter Ego. Ich war 87 in Dortmund auch eher schüchtern und hatte mich bis dahin regelmäßig in attraktive Heteros verliebt. Ja, also die Figur des Norbert hier wohl so ein bisschen sein Lebensgeschichte, so ein bisschen seine Leidensgeschichte als Homosexueller damals. Und ja, im Film spielt ja so einiges an deutschem Namhaftigkeit mit. Wir haben Til Schweiger als Axel in der Hauptrolle. Wir haben Katja Riemann als Freundin Doro. Dann haben wir Joachim Kroll als der besagte Norbert. Und Rufus Beck als Walter bzw. Waltraud. Sowie Armin Rohde als der Metzger, eine sehr heroische Figur, und Martina Gedeck als Jutta, die beste Freundin von Doro. Jetzt aber erstmal noch zu meinen Erwartungen, bevor wir dann in die Kritik einsteigen. Ja, wie gesagt, so ein bisschen hatte ich ja noch im Kopf von dem Film so leichte Ansätze. Ich wusste, worum es geht. Ich wusste, Schauspiel und so weiter, war mir alles geläufig natürlich. Von daher, ist nochmal zu sehen. Es war so ein bisschen, auf der einen Seite war ich gar nicht so abgeneigt, weil ich endlich nochmal wissen wollte, so wie er denn auch wirklich wirkt. Und erzählt ja nun mal auch als einer der, schon der bekanntesten deutschen Filme, auch der 90er. Und wie du gesagt hast, er ist ja im allgemeinen Kanon relativ noch solide bis gut aufgenommen. Na, er gilt ja noch als einer der guten deutschen Komödien. Und auch hier Til Schweiger, damals halt noch nicht der nervige Facebook-Pöbler, sondern
Der hat ja auch durchaus eine Art Kultfaktor.
Genau, absolut. Aufgrund auch dieses Comics, weil das Comics war halt auch ein Riesenerfolg. Und was auch damals keiner gesehen kommen hat quasi. Und aber selbst Til Schweiger eben hier noch anschaubar, so, das war noch seine Manta-Manta-Zeit, so ein bisschen da gerade rausgewachsen. Da war er noch schaubar, er war noch nicht so, er ist noch keinmal auf den Sack gegangen. Wie gesagt, er hat noch nicht seine Selbstdarstellungsphase in der Öffentlichkeit so gehabt. Er war einfach ein junger, dynamischer Schauspieler, der da sein Ding gemacht hat. Und das kann man sich durchaus anschauen auch. Von daher war ich so ein bisschen, okay, Lass mich noch mal drauf ein, mal schauen, wie er heute so wirkt und ob ich jetzt noch mal rückwirkend nachvollziehen kann, wo dann noch immer dieser Kultstatus und dieser Erfolg herkommt. Und gleichzeitig aber auch trotzdem natürlich ganze Zeit mitgeschwungen, dieses, okay, deutsche Komödie, erwarte keinen Lachanfall, so, es wird wohl nicht passieren eher, sondern vielleicht eher so ein bisschen Fremdscham und da einige Szenen wird man sich eher wünschen, dass sie schnell vorbeigehen, als dass man sich sehr oft darauf freut. So, das war so ein bisschen meine Gefühlswelt. Also ich war jetzt nicht irgendwie abgeneigt, weil ich schon noch mal irgendwie reinsteigen wollte und auch noch mal ihn auf der Liste wirklich als gesehen abhaken wollte, um auch zu sagen, okay, den kenne ich, dieses Stück deutsche Filmgeschichte, habe ich wahrgenommen und von daher bin da relativ positiv irgendwie noch ran. Ja, zum Film. Wie gerade schon gesagt, es ist interessant zu lesen, wie Personen, jetzt gerade wie der Ralf Königke selber darüber dachte, rückwirkend, und wie man jetzt den Film heute betrachtet. Denn er erfüllt ja doch jetzt eigentlich alle Klischees, die man sich in so einen Film eigentlich nur reindenken kann. Und ist dabei sogar noch latent, sogar homophob, obwohl er damals wahrscheinlich dachte, der Film, was das nicht ist. Das ist halt, aber das ist natürlich wieder, das ist natürlich die Krux des Zeitgeschehens, ne? Ganz, ganz klar, gar keine Frage. Das erste, was mir so wieder aufgefallen ist, das ist auch so ein deutscher Comedy-Trope. Es wird viel mit Dialekten gespielt, ne? Der Film spielt ja in Köln und ja, ist typische so deutsch, kölsche Dialekt, kölsche Slang wird gesprochen. Damit werden direkt auch einige Witze eingeführt, so ein bisschen. Da denke ich mir immer so, Leute, Dialekte sind halt Dialekte, hört doch auf, damit Witz zu machen. Aber das ist halt auch so eine deutsche Nummer irgendwie. Mm. Ob's jetzt sächsisch ist oder hessisch oder Babbele und Co. Das ist einfach so, die Deutschen müssen immer so mit Dialekten spielen. Ich weiß nicht, warum wir das herhaben. Wir haben natürlich auch viele davon in Deutschland verteilt. Aber ja, mein Gott.
Also, mir fällt jetzt direkt aus dem Kopf zum Beispiel hier Hot Fuzz ein, der das auch macht. Oder es gibt doch mit Sicherheit 1000 Südstaaten-Komödien, wo das eine Rolle spielt.
Ja, mit Sicherheit. Ich sage ja nicht, dass das nur wir machen, aber wir machen es sehr gerne und reichlich. Und wenn man sich mal zurückerinnert an diese ganzen Comedy-Shows so der 90er, so Wochenschau und Co. und Freitagnacht-News, da in jeder Sendung war irgendwo was dabei, wo entweder irgendwie ein Ossi verarscht wurde im Dialekt oder halt irgendwie bayerisch oder so. Also Dialekten haben wir es schon gerne so. Und das war hier halt jetzt auch wieder der Fall. Aber das nur mal so als schon direkt als Einstiegsrandnotiz, weil ich das durch den Film durchziehe so ein bisschen.
Dürfte ich Sie mal an die Beke tüten?
Ja, das war halt schon wieder, das ist schon wieder cool. Das war halt schon wieder Kult. Das ist schon wieder was anderes. RTL Samstagnacht war halt auch einfach lustig. Und auf jeden Fall auch so generell, es sind so typisch deutsche Comedy-Gags auch drin. Auch am Anfang, als halt eben zum Beispiel Doro dann Axel da auf dem Klo direkt in Flagranti da erwischt. Und er guckt halt so, sie guckt so über die Toilettenkabine und er bumst da gerade irgendwie eine Alte durch und er sagt halt, nur guckt so hoch und sagt so, es ist nicht so, wie es aussieht. Wo ich dann denke so, ach komm, ey. Das sind so richtige, dumme, platte Sprüche einfach.
Fand ich noch irgendwo unterhaltsam. Da fand ich ihre Reaktion auch noch ganz cool.
Ja, schon. Aber du weißt, was ich meine.
Ja,
das
ja.
ist halt so lowest Gag-Niveau, dass man sich auch nur irgendwie zurechtschreiben kann. Aber das nur auch mal so zur Einstimmung nochmal, wie es jetzt hier, wo man sich hier befindet einfach. Was ich wiederum schön fand an Köln ist, ich meine, ich komme ja auch aus dem Raum da unten und teilweise es gibt Szenen, die spielen im Underground in Köln. Das Underground in Köln war eine eine der Szene-Kneipen, die leider jetzt, ich glaube, vor 2 Jahren dicht gemacht hat, weil sie da gerade, es ist ein Ehrenfeld und Ehrenfeld war immer so die Partymeile in Köln, für gerade so für Underground, also Alternativclubs und Konzertveranstaltungsgebäude und Co. Und das Underground war da eben auch so eine Szene-Stätte für ja, vor allem auch Metal und Co. Und ja, die wurde dicht gemacht und da war große Trauer in Köln. Und dass der Film da teilweise eben an diesem Underground spielt, das fand ich ganz natürlich als alter Kenner des Etablissements, habe ich das ein bisschen gefreut. Und das aber nur als persönliche Randnotiz. Und ja, der Film, wie gerade schon gesagt, der spielt auch schon sehr mit diesem schwulen Klischee, ne? Also wir sehen einige schwulen Partys auch hier, auf die dann Axel ja auch mitgeschliffen wird, weil er jetzt quasi da eben auf der Straße sitzt und eben neue Bleibe sucht und diese WG-Gemeinschaften da reinkommt. Und es ist halt schon so, dass viele der Homosexuellen in dem Film so auch dieses typische extreme Tuntige aufgedrückt bekommen, ne? Von wegen immer Sektchen hier und und das ist schon alles sehr, sehr einseitig gezeichnet so. Es gibt diese Art von Homosexuellen, gar keine Frage. Und ich kenne auch Homosexuelle, die sagen, die sehen das gar nicht als persönliche Beleidigung oder sowas, weil es gibt diese Art von Menschen eben, die dann extrem gerade diese Extrovertierten, die dann so, oh, und Sektchen und hier und gibt es, aber eben natürlich nicht alle. Und viele oder fast alle in diesem Film der gezeigten Homosexuellen haben diese Art, sage ich mal. Also es war
so anstrengend.
Anstrengend und einfach auch wirklich klischeehaft so. Also das so ist halt nun mal nicht jeder. Und da hat man so ein bisschen auch gesehen, dass diese Szene sehr einseitig gezeichnet wird. Wir waren Anfang 90er, wir kamen aus den 80ern. Ich meine, wenn man an Filme denkt wie Cruisin' mit Al Pacino, da war auch halt die Zeichnung der homosexuellen Szene, alle pervers und nur SM-Club und Co. Also man kam erst gerade aus dieser Zeit raus und das wirkt hier noch so ein bisschen nach, auch wenn es nicht so aggressiv aggressiv dargestellt wird, aber es ist schon trotzdem irgendwie sehr einseitig und so ein bisschen homophob und plakativ ist es halt auf seiner Seite schon.
Haben nicht unsere Kollegen von Projektion zu Cruising eine eigene Folge?
Ja, ja. Das war die letzte, ja. Projektionen, Kinogespräche, der Podcast von Kollege Markus und Sebastian. Wer da mal reinhören will, genau, die hatten gerade zu Cruisen unter anderem, also zu Friedkin allgemein, ein Podcast. Da wurde aber auch über den gesprochen, also gerne mal reinhören. Genau, auf jeden Fall, da aus dieser Zeit kommen wir gerade und so ganz abgelegt ist das eben einfach noch nicht, auch wenn der Film, wie gesagt, damals, glaube ich, dachte, er macht es schon deutlich besser so. Ne? Und zu dem, was auffällt irgendwie, dass auch das Bild so gezeichnet wird, dass die fast alle Heten-Männer sind alles Arschlöcher. Ja. Alle Heterosexuellen sind Wichser, also Axel ja allen voraus so. Wir lernen ihn auch direkt als Fremdgeher kennen. Und aber relativ schnell wird auch klar, dass Doro auch irgendwie, die weiß, dass er ein Arschloch ist. Es klingt auch immer so, als ob es nicht das erste Mal war, dass er sie betrügt. Und gleichzeitig sagt sie auch dann direkt in der zweiten Szene dann auch schon wieder nach dieser Trennung dann, oh, ich vermisse ihn ja schon, ne? Er ist ja schon ein toller Typ. Also diese Abhängigkeit von Frau zu Heteromann ist extrem toxisch in dem Film, so. Mhm. Er bescheißt sie die ganze Zeit. Es wird sowieso generell, alle denken ganze Zeit nur ans Vögeln in dem Film, also alle, egal ob hetero oder homosexuell. Es geht ganze Zeit
im Männerclub.
Ums Bumsen, auf den komme ich gleich noch. aber auch eben, wie gesagt, die Frau ist dann immer so, ja, aber er ist ja trotzdem ein toller Typ, so, und ich bin ja jetzt schwanger und jetzt müssen wir doch heiraten und das ist richtig schlimm, ist richtig, richtig schlimm. Ja, dieser Männerclub, wie du sagst, der ist auch richtig schlimm. Ist ja quasi so eine Selbsthilfegruppe, wo Männer, sie sagen, ja, wir sind irgendwie extrem pornosüchtig oder sexsüchtig, eben zusammen sich so ein bisschen, so eine Selbsthilfegruppe und sich ist.
Nee, nicht wirklich. Das ist halt wirklich so ein Gesprächskreis, in dem.
Ja, schon, aber es geht ja so ein bisschen auch um Entsagung. Und
es geht so darum, in meinen Augen, dieses Thema zu enttabuisieren. Deswegen ist ja auch Waltraud da und findet das super lustig, dass der dann erzählt, ja, dann steckt er, lasst euch doch mal den Finger in den Popo stecken. Und die verklemmten Heten dann alle so, aber tun so, als ob sie gerade voll die aufgeklärten Kerle wären.
Ja, ja, schon. Aber der eine, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der geht ja dann auch in das Porno-Kino.
Ja, dem ist es ja unangenehm, dass er jemanden dann aus dem Männerclub trifft.
Ja, eben, das meine ich ja. Er erzählt es ja keinem. Und dann geht Axel da ja auch rein, ist auch irgendwie so geil random, so, er so, was mache ich denn jetzt? Ah ja, erstmal ins Porno-Kino, was er so gemacht hat, 94. Und auch dieser Dialog dann, wo sie dann da sitzen, er sieht halt ihn. Und der aus diesem Männerclub dann da irgendwie so, meint dann so, ist das nicht erschreckend, was hier mit Frauen gemacht wird? Ich gucke sowas auch nur zu eine Studie. Und geht dann auch wieder und Axel so, ja, ja, alles klar. Und er dann so, ja, willst du jetzt noch hierbleiben oder was? Ist ja eklig. Und Axel so, nee, natürlich nicht, ich komme jetzt auch mit. Und dann sind sie halt so draußen und der andere verabschiedet sich und Axel geht zurück zur Kasse. Ja, nochmal bitte Kino 3. Das fand ich tatsächlich ganz witzig, weil es war ein guter Schnitt so. Das war so, Schnitt, er wieder in der Kasse so, ja, nochmal 18 Mark bitte. Das war schon ganz lustig, aber ja, wie gesagt, und das verpfeift, er verpfeift ihn dann auch später ja in seiner Männerrunde von wegen, ne, und hier immer schön ins Porno-Kino und so. Also ja, es ist auf jeden Fall so eine richtige schwitzige, heute wären das alles so Twitter-User, die so Frauen angraben in ihren DMs irgendwie, so richtige schmierige Lappen halt, die nichts geschissen kriegen und so Incels quasi, 94er Incels.
Ja.
Ist wirklich ganz, ganz, auch ganz, ganz eklig. Und übrigens auch geil, wo wir nochmal gerade bei Doro, ich an Doro denke, wo sie auch dann diesen Schwangerschaftstest hier macht, wo sie auch sagt so, ja, ich kann nicht schon wieder abtreiben, wenn ich es nochmal mache, sagt der Arzt, ich kann keine Kinder mehr kriegen. Wo ich mir denke, so, Girl, wie oft hast du abgetrieben und kennst du Kondome? Und sie fragt Axel am Anfang, als er fremdgeht, auch so, habt ihr wenigstens verhütet? Es ist alles so, oh, das ist alles schlimm. Also das Weltbild, was hier gezeichnet wird und die Geschlechterrollen sind echt extrem, extrem abartig. Und wie gesagt, sie sagt ja immer so, er ist es halt einfach, ne? Auch trotz also was er gemacht hat und wie dann auch irgendwie erzählt wird in dem Film so ein bisschen, das gibt's ja auch wirklich so als fast als O-Ton im Film, dass Heterosexualität seitens der Schwulen als Mutterkomplex dargestellt wird. Das ist auch nochmal so ein Spruch, der irgendwie fällt. Also dieses gegenseitige, also es ist ja nicht so, dass es hier einseitig passiert. Die Heterosexuelle schießen ja teilweise gegen Homosexuelle und Homosexuelle schießen aber auch gegen Heterosexuelle und sagen quasi, das, was ihr macht, ist ja auch nicht normal.
Alle und hassen sich.
Alle hassen sich eigentlich, genau. Also alle finden die anderen immer scheiße. Also es ist kein Miteinander oder wir wollen euch zeigen, dass wir nicht anders sind als ihr, sondern es ist wirklich aggressives Gegeneinander schießen eigentlich schon. Und ja, wie gesagt, es ist alles, da ist eigentlich alles drin, so von toxischer Männlichkeit bis hin zu, ja, wie gesagt, diesem Zwist zwischen den Geschlechterfronten. Und was ich, ein Gag, den ich auch noch ganz gut fand, aber auch der ist auch so komplett willkürlich, ist dieser Autobomben-Gag. Immer wenn Norbert aufwacht morgens in seinem Bett, läuft der Wecker und dann ist immer morgens sind immer die Nachrichten an und der Radiomoderator sagt irgendwie dreimal irgendwie immer so, heute Morgen in Köln wurden 3 Atombomben gezündet. Und er wacht so voll auf, so was? Also, Entschuldigung, ich meine Autobomben. Weil der Radiomoderator irgendwie nicht moderieren kann und sich alle 2 Sekunden irgendwie verspricht. Das ist halt der Gag so. Aber ich fand das irgendwie so als Running Gag über diese Atombomben. Das fand ich ganz lustig. Aber da sieht man schon, wenn der beste Gag einer ist, der nichts mit der Story zu tun hat, dann sagst du auch schon einiges aus. Und was ich auch extrem unangenehm fand, weil ja dann Doro und Axel ja tatsächlich wieder heiraten. Wo ich mir denke, so Leute.
Ja, weil sie schwanger ist nun mal.
Ja, weil sie schwanger ist, genau. Und alles ist ja vergessen. Er ist ja doch die große Liebe und er kennt das Kind ja dann doch auch an. Da tauchen ja dann die Homosexuellen, also der, mit dem er zusammengelebt hat, und dessen Freunde eben mit 3, 4 Leuten auf der Hochzeit auf, unangemeldet. Was man natürlich eigentlich nicht macht, ist klar. Und sind halt als, sind halt in Drag-Outfits. Und Doro wird halt unfassbar sauer und geht von ihrer eigenen Hochzeit. Und dann geht Axel hinterher und er fragt halt so, hä, was ist denn los? Ich hab dich nicht eingeladen, so, aber ich hab ja dazu gelebt und so, und jetzt, die wollte halt mal vorbeikommen. Und Doro sagt so, ja, ich will deine Homo-Freunde nicht auf meiner Hochzeit haben. Das ist der schönste Tag in meinem Jahr, in meinem Leben, so. Und ich denke so, Alter.
Ja. Ganz, ganz schlimme Person. Ich finde halt die Aktion von...
Die raucht auch während ihrer Schwangerschaft. Ja. Sie raucht und als sie nach Hause kommt, gibt sie Zigaretten, stellt ihrer Freundin so, tu mal so, als ob du sie gerauchen hast. Ich würde sagen, also, du, was bist denn du für eine Kuh, Alter?
Ich fand die Aktion...
Boah, die ist furchtbar.
Von unserem homosexuellen Trio auch nicht so cool, so einfach zu einer Hochzeit.
Nein, macht man natürlich nicht, klar.
Ja, aber das ist halt, wie gesagt, alle in diesem Film sind scheiße.
Ja. Ja, einfach alle. Und ja, wie gesagt, also der Krux dieser ganzen, wo ich alles ja da quasi dreht, es ist ja in der Inhaltsangabe schon drin. Also es ist halt dann so, dass Norbert, als dann Axel und er dabei sich da in dieser WG wohnen, Norbert fühlt sich halt zu Axel hingezogen, weil er halt sehr attraktiver Mann einfach ist. Und ja, eines Abends sitzen sie halt im Bett und gucken irgendwie alte Fotos zusammen durch und Dias. Und Norbert entkleidet sich einfach mal random immer weiter und Axel kriegt das gar nicht mit, weil er einfach auch ein Trottel ist. Und
dazu, weil Sascha das bei uns im Podcast erzählt hat, die Szene ergibt im Film überhaupt keinen Sinn. Im Comic ist es nämlich so, dass Axel durchaus seine bisexuelle Seite entdeckt und die sich dann halt dabei so ein bisschen geil machen.
Ja, das sagt Norbert ja später dann auch nur, indem er sagt, ja komm, du hast aber auch einen Ständer. Und Axel immer so, was? Nein.
Aber es wird halt expliziter.
Das glaube ich. Ich glaube auch, dass sie es im Film ein bisschen entschärft haben, weil er soll halt diese Neigung gar nicht ausleben. Er sagt halt nur, als Doro dann eben reinkommt, die beiden eben erwischt, ne, und dann ist halt das typische Rollenbild gedreht. Normalerweise kennt man das ja so ganz klischeehaft. Der Mann versteckt seine Affäre, die Frau im Schrank. Und hier ist es jetzt halt so, dass der Norbert im Schrank steckt. Und obwohl nichts passiert ist, denkt halt Doro, die beiden hätten halt was zusammen. Und ihr Mann, also Axel, der Freund, wäre jetzt schwul. Das ist ja die ganze Krux des Films. Und Axel sagt dann auch später nur zu Doro so als Rechtfertigungsversuch so von wegen so, ja, aber jeder Mensch hat jetzt so seine B-Seite und ne, das macht er so ein bisschen als Ausredendruckserei. Aber genau, wie du gerade sagst, guter Hinweis, das wusste ich nicht, aber ja, so wirklich explizit ist, er sagt so, hey, pass auf, irgendwie, wir hatten ja was zusammen oder so, oder wir waren halt, ne, bla, wie auch immer, bisexuell ausgelebt, das passiert halt hier nicht. Genau. Und naja, auf jeden Fall, wie gesagt, danach muss Axel quasi ihr beweisen, dass er natürlich heterosexuell ist und so weiter. Und ja, dann nach der Hochzeit mündet es aber dann darin, dass ja, Axel plötzlich merkt, wir sind mittlerweile bei Doros neunten Schwangerschaftsmonat, es dauert nicht mehr lange bis zum Kind, dass Axel ja dann merkt, so, ah, da läuft nichts mehr im Bett, weil die hat jetzt so einen dicken Bauch und ich kann da ja nicht mit meinem Penis rein, weil da ist ja mein Kind drin, O-Ton im Film. Und ich hab mir jetzt schwer so, oh Leute. Sagt er, wer schreibt denn so eine Scheiße? Und natürlich, wie soll es anders sein, trifft er zufällig im Park eine alte Schulfreundin, mit der er früher was hatte, die auf irgendwelchen Drogen und Steroiden immer rumgebumst haben. Und natürlich Axel als frisch verheirateter und rechtschaffender Mann. Was macht er? Er plant, fremd zu gehen. Denn mit seiner Frau kann er ja nicht mehr, weil die hat ja ein Kind. Und er wartet ja ein Kind. Ey, das war wirklich der Moment, der wirklich, nee, ich wollte echt einfach, da wollte ich wirklich ausmachen. Weil es ist wirklich, er ist halt der letzte Bastard, aber er wird vom Film aber nicht so behandelt, weil er trotzdem halt die Hauptfigur ist. Und es ist ja alles ist ja irgendwie lustig. Und Fremdgehen ist ja, so ein Fremdgehen wird in dem Film wie so ein Bagatelldelikt irgendwie behandelt. Das macht man halt mal. Und ja, er überlegt sich dann irgendwelche Ausreden, so, ja, ich habe ein Klassentreffen und Doros beste Freundin, so, ah, ich riech da was, da stimmt was nicht so. Und dann natürlich so investigaten die zusammen und rufen die Nummer zurück, wo er angerufen hat und Co. Und finden natürlich dann raus, oh, das war Norberts Nummer, weil in seiner Wohnung will er nämlich dann pimpern. Er will nämlich Norberts Wohnung für 2 Stunden mieten, damit er da seine Schulfreundin vögeln kann. Das ist alles so dreckig. Das ist alles so unfassbar dreckig, aber es wird einfach halt alles unter dem Aspekt der Comedy irgendwie verkauft. Und ja, Norbert inzwischen hat ja dann auch einen neuen Freund, den Metzger. Armin Rohde, beste Figur, als kompletter Kernassi, so auch der ganze Zeit nur so in Lederkleidung rumläuft, mit so Ledermütze und hasst natürlich Vegetarier, weil er ist ja Metzger. Und aber Norbert ist halt Vegetarier und kocht immer vegetarisches Essen. Das findet er an Scheiße und hört sich über eine Currywurst und ach Gott, das sind auch alles so furchtbare Charaktere. Wobei ich halt den Metzger witzig fand, Armin Rohde macht das halt schon sehr gut. In seiner Kernassi-Dasein macht das ganz gut.
Aber ist auch einfach kein guter Typ.
Nein, überhaupt nicht. Natürlich wieder nicht. Es gibt kaum, eigentlich gar keinen guten, richtig guten Typen in dem Film. Und Ja, und während dann das Dreiergespann der Homosexuellen ins Kino geht und da auch noch Probleme kriegt, weil sie sich mit irgendwelchen Halbstarken anlegen, die eigentlich Rambo sehen wollten, aber irgendeinen französischen Arthouse-Film gehen.
Der Kaufmann von Venedig, Shakespeare, dann, du Arsch.
Was weiß ich, ja, Shakespeare. Shakespeare, Hamilton, alles gleich. Können Axel dann mit seiner ollen Schulfreunden dann wieder zur Sache gehen in deren Wohnung. Und und es ist halt alles, wie es kommen muss. Doro findet die dann trotzdem, weil sie es jetzt zurückgestalkt hat. Und dann gibt es ein großes Tohuwabohu am Ende und hi, hi, tatai. Und trotzdem am Ende ist natürlich wieder alles gut, weil, ne, und jetzt ist ja das Kind da und jetzt müssen wir zusammenhalten. Und ach, ist ja alles nichts, ist ja nichts passiert. Und ach, ist alles schlimm. Dieser Film hat eine katastrophale, was denn?
Das stimmt doch gar nicht.
Was?
Dass am Ende alles gut ist.
Wieso?
Sie schickt ihn raus und schreit ihn an, dass sie ihn in Ruhe lassen soll.
Ja, aber am Ende des Films geht er trotzdem wieder in das Zimmer.
Nee, sie gehen aus dem Krankenhaus raus.
Am Ende des Films geht er doch noch den Flur entlang und hinten rechts in das Zimmer rein.
Ich habe das so gesehen, dass sie aus dem Krankenhaus rausgehen und sie ihn wirklich nicht mehr sehen will.
Ach so, okay. Ich dachte, das ist so, ja, geh mal raus, aber er sieht ja das Kind und geht dann doch wieder rein. Also quasi die Versöhnung ist dann offscreen. Okay, dann habe ich das falsch verstanden, das Ende. Weil sie gehen einfach, ich habe keinen Ausgang gesehen, sie gehen nur einen Flur entlang, hinten rechts in diese Tür rein. Ich dachte, das wäre halt das Behandeln, das ihr Zimmer, wo sie liegt. Und dann habe ich es vielleicht falsch verstanden.
Oder wir beide und es ist was ganz anderes passiert.
Vielleicht waren auch Aliens da und haben Doro entführt.
Ich hatte genau die gleichen Gedanken.
Ja, im Zweifel ist es immer Aliens.
Aber auch diese Szene.
Ich habe jetzt nachgelesen, die offizielle Plot sagt, Doro ist zwar sauer auf Axel, dieser zeigt sich jedoch zuversichtlich, dass die Sache wieder in den Griff zu bekommen.
Okay, ja. Einfach furchtbar.
Aber sind wir ehrlich, es ist eigentlich auch scheißegal. Ja. denn bis dahin war alles furchtbar und egal, ob sie jetzt, also wenn sie in den Wind schießt, ist das das einzig Gute, was sie im ganzen Film dann wirklich tut am Ende. Aber alles andere bis dahin ist einfach wirklich komplette menschliche Abfall. Also, wie gesagt, alle Charaktere verhalten sich fast durchgehend scheiße. Sachen wie Fremdgehen wird, wie gesagt, so als Hoppler-Delikt verkauft. Ich bin ein bisschen fassungslos, muss ich ehrlich sagen.
Jetzt frage ich mich, wieso du dem Film bei Letterboxd trotzdem 2 Sterne gegeben hast.
Weil er trotzdem, also weil ich ihm trotzdem zugute heiße, dass er hat einfach eine gute Produktionsqualität, so, das kann man halt nicht abstreiten für einen deutschen Film, so 94. Der ist gut geschossen, so, der hat ja auch ein paar gute Szenen, sag ich ja. Ich sag, ich nicht gelacht habe. Es gibt so 1-2 Szenen, die nicht problematisch sind und die auch funktionieren. Und die Schauspieler sind ja auch in dem Sinne gut. Wie gesagt, Til Schweiger, ich weiß nicht, warum mit Til Schweiger letztes Mal nicht auf den Sack gegangen ist. Hier kann man echt gut gucken, er macht es gut als Darsteller. Ich fand Joachim Kroll halt als Norbert gut, der ist der Einzige, der auch noch so, der halbwegs nicht Kernassi ist, also er ist ja auch eher so der ruhigere Typ. Ich meine, was er abzieht und dass er dann auch Axel ja ohne Schuldbewusstsein da die Wohnung zum Pimpern überlässt, auch alles super fragwürdig, aber den fand ich irgendwie auch noch ganz knuffig. Und wie gesagt, so 2-3 Szenen hat der Film ja, dass man ihn trotzdem gucken kann. Aber halt die ganze Botschaft ist für den Arsch und die Darstellungsweise ist für den Arsch. Und wie gesagt, das muss man jetzt wieder natürlich aus der heutigen Sicht wieder natürlich im Zeitgeschehen sehen. Es ist auch halt alles wieder jetzt 26 Jahre her so, ne? Da ist halt auch wieder viel passiert. Das muss man schon natürlich mit einbeziehen, dass der aus heutiger Sicht noch viel katastrophaler wirkt als sicherlich damals. Wie gesagt, was Ralf König da ja auch in den Zitaten aussagt, damals war das schon der nächste Schritt so, da war das schon wieder die nächste Offenbarung. Aber wir wissen ja selber, wie schnell das vorangeht mit gesellschaftlicher Einordnung und LGBTQ und Co. Und von daher, das lasse ich dem Film halt so ein bisschen daher noch so halbwegs durchgehen, so manche Sachen zumindest, weil sie es damals einfach wieder nicht besser wussten oder sagten, sie machen es richtig. Aber halt, wie gesagt, was halt gar nicht geht, ist wirklich einfach die Grundbotschaft des Films, dass egal, was du tust, irgendwie alles kann man verzeihen und es klappt schon wieder alles und es ist halt alles okay und solange man sich dann am Ende dann wieder lieb hat und ist alles cool. Und dieser ganze, wie gesagt, diese ganze toxische Männlichkeit da drin auch, die so als Randnotiz-Gag so am Rand mitgeschrieben wird, aber eigentlich wirklich furchtbare Charaktere da zu Wort kommen lässt und auch relativ ungestraft, das geht halt alles halt gar nicht.
Noch eine Frage, weil das ist, ich habe die Szene so ein bisschen übersehen, als ich den Film geguckt habe. Und dann in der Podcast-Aufnahme hat unsere, meine Kollegin Milena da ziemlich drauf rumgeritten, was ich dann in dem Kontext auch verstehe. Wie findest du, ist dir die Toilettenszene aufgefallen? Sie sind ja auf tausenden Partys und dann auch bei einer Feier geht Til Schweiger.
Ach so, mit dem am Pissoir?
Ja.
Ja.
Es ist mir in dem Sinne nicht als das eingefallen, was es eigentlich ist. Aber als sie das erwähnt hat, fand ich es einfach so unendlich unangenehm, weil es ist letzten Endes sexuelle Belästigung.
Ja, ist es auch.
Der übelsten Sorte.
Ja, klar, ist es auch, ja. Und hier auch wieder, hier wird es halt so verkauft danach, als ob das halt normal wäre, der schwulen Szene.
Genau, ich finde, die Szene passt halt, fasst halt den Film so als Ganzes ganz gut zusammen irgendwo.
Also kurz zur Erklärung, also Til Schweiger ist auf einer schwulen Party wieder mit Norbert und Waltraud und er geht in die Bar und fragt einen Homosexuellen nach Feuer für Zigarette und geht dann auf Toilette und der Homosexuelle deutet das als Anmache und geht hinterher und Axel steht halt am Pissoir und pinkelt und der Homosexuelle stellt sich halt direkt neben ihn ans Pissoir, guckt halt auf ihn runter, auf seinen Penis und fängt an zu onanieren. Und Axel rafft es erst gar nicht so und guckt ihn halt nur so an und guckt dann halt runter und erschreckt sich und läuft halt raus zu Norbert und sagt, okay, wir gehen sofort nach Hause irgendwie. Und ja, absolut, absolut unangenehm die Szene. Und ja, wie du sagst, ist sexuelle Belästigung, klar. Und wie gesagt, und dann wird noch verkauft so, weil Waltraud sagt dann auch so, komm, ey, wir müssen wieder gehen, nur weil du wieder gehen willst, so. Und es wird halt auch total bagatellisiert und so ein bisschen und stell dich mal nicht so anmäßig. Und
hätte er ihn dir auf der Tanzfläche zeigen sollen?
Ja, genau. Hätte er dir auf der Tanzfläche zeigen können, dann muss man halt mal aufs Tor für gehen. Das ist halt, das wird halt so, wie gesagt, als normal dargestellt, ob das halt auf der schwulen Party alle 10 Minuten passiert. Das ist halt, das geht halt gar nicht. Und sowas meine ich halt. Das ist alles wirklich absolut grenzwertig oder es überschreitet eigentlich schon die Grenze. Es ist einfach unnötig und schlimme Darstellung von dieser ganzen Szene und allgemein eben Sexualität und wie man andere Mitmenschen einfach behandelt und gegenübertritt mit auf Respektsebene auch. Und wie gesagt, was ich dem Film gebe, habe ich ja eben schon erläutert, so, er ist handwerklich und so gut gemacht, so, er ist ein solid geschossener Film, er ist gut gespielt und er hat ein paar Gags, die guten Gags sind die nichts mit der Sexualität zu tun haben, muss man einfach sagen. Dafür gebe ich ihm eben noch gerade so die 2 von 5, so auf der Letterboxd-Skala. Es ist keine, als Film keine Katastrophe, aber katastrophal ist die ganze Message des Films einfach.
Das ist eine sehr gute Zusammenfassung.
Ja.
Ich habe auch nur geschrieben, ich bin sehr froh, dass es nicht mehr 1994 ist.
Naja, habe ich gesehen, auch sehr treffend, ja. Also wie gesagt, ich gebe Filmen immer, dass sie in ihrem Zeitgeschehen spielen, so, oder ja, man muss das Zeitgeschehen da einfach mitnehmen. Würde so ein Film heute in diesem Jahr nochmal gedreht werden, würde er brennen.
Und Lichterloh. Ich bin dankbar dafür.
Lichterloh brennen, ja.
Wunderbärchi.
Dann darfst du.
Kommen wir von verloren unter Schwulen zu verloren in der Übersetzung. Ich habe mir angeguckt Lost in Translation.
Was machen Sie so?
Mein Mann ist Fotograf. Er hat hier zu tun. Ich hatte Zeit, also bin ich mitgekommen.
Was machen Sie beruflich?
Ich habe mich noch nicht entschieden. Was machen Sie hier?
Ich drehe eine Whisky-Werbung für 2 Millionen Dollar. Das Gute daran ist, der Whisky wirkt. Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Ich plane einen Gefängnisausbruch. Zuerst müssen wir raus aus dieser Bar, dann aus der Stadt und dann aus diesem Land. Machen Sie mit?
Mit Bill Murray und Scarlett Johansson aus dem Jahre 2003. Drehbuch und Regie von Sofia Coppola. Das Drehbuch hat den Oscar bekommen. Der Film war noch nominiert als bester Film, Regie und Bill Murray. Bei den Golden Globes war er ein bisschen erfolgreicher. Da hat Murray den Golden Globe bekommen als Hauptdarsteller und auch beste Filmkomödie und das Drehbuch wurden auch prämiert. Das Problem war, 2004 war auch Herr der Ringe, Rückkehr des Königs, und wir alle wissen, wie das bei den Oscars dann ablief. Die einzige Kategorie, in der er noch eine Chance gehabt hätte, hat Sean Penn für Mystic River dann als bester Hauptdarsteller abgesahnt. Neben den beiden genannten gibt es nicht sonderlich viel namhaften Cast, beziehungsweise auch gar nicht so viele Figuren, die in irgendeiner Form wichtig sind. Es gibt noch Giovanni Ribisi, wenn man den richtig ausspricht, als John, der dem Ehemann von Scarlett Johansons Charlotte, und Anna Faris als Kelly, eine Schauspielerin, die auf Pressetour in Japan ist. Der Film ist ziemlich ätzend zu bekommen, zumindest wenn man nur auf Streamingdienste zurückgreift, denn er wird nirgendwo gestreamt und das heißt, man kann ihn sich leihen, allerdings nur bei Sky und Maxdome in HD. Der Rest der Bagage hat den nur in SD. Das heißt, ich habe die gewählt, die genannten Sachen nicht. Ich habe den jetzt auf Amazon Prime in SD geguckt, in der deutschen Synchro. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Die ist okay. Was gar nicht geht, ist die Stimme von Scarlett Johansson. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wer sie spricht, aber die Stimmfarbe ist viel zu jung. Die klingt, als wäre sie 14.
Ach, echt krass. Ich habe den bisher nur im O-Ton gesehen. Krass.
Ja, das ist ein bisschen unangenehm irgendwie.
Oder das macht es dann eh noch unangenehmer, wahrscheinlich wegen dem Altersunterschied generell der Schauspieler schon. Ne?
Jupp.
Schwierig.
Aber wer den Film zu Hause stehen haben möchte, ich habe jetzt bei Amazon geguckt, es gibt eine normale DVD und eine normale Blu-ray und auch die VHS ist noch für 5 Euro erhältlich.
Wer den Film liebt generell und da fancy unterwegs, der muss ins Ausland gucken. Ich weiß, dass Kollege Chris hat sich mal irgendwo, ich weiß gar nicht genau, woher die ist, der hat sich irgendwas übersehen auf jeden Fall. Entweder kommt die sogar aus Japan oder USA, irgendeine Collector's Edition geholt mit Postern und Setkarten und Box und Riesending. Also da gibt's wohl auch Sammlereditionen, aber eben nicht bei uns.
Aber immerhin VHS.
Immerhin VHS.
2003 kam der Film. Ist da noch VHS produziert worden? Krass. Meine Erwartungen an den Film waren, ich hatte nicht so wirklich welche. Ich wusste grob, worum es geht. Halt Bill Murray, Scarlett Johansson sind in Japan und verstehen nichts. Cool.
Daumen. Bester Plot.
Ja. Und ungefähr welche Stimmung der Film transportieren soll. Du hast ja auch beim letzten Mal gesagt, dass du glaubst, dass der Film mir gefällt, weil ich ja auch sehr diese Melancholie zu schätzen weiß.
Genau.
War allerdings sehr vorsichtig, denn ich weiß, dass der Film enorm beliebt ist und du hast gerade Chris von Devils and Demons erwähnt, das ist ja auch einer, wenn nicht sogar sein absoluter Lieblingsfilm.
Ja.
Und wenn da ein Film so dermaßen beliebt ist, ich aber absolut nichts über die Geschichte weiß, außer eben das, was ich gerade gesagt habe, da bin ich erstmal skeptisch. Ich werde jetzt einmal dir wie gewohnt die Inhaltsangabe aus der UFDB vorlesen. Grüße an unseren Hörer, der letztes Mal die Inhaltsangabe geschrieben hatte für Ich sehe, ich sehe.
Ach stimmt, ja, ich glaube, es war Max, glaube ich. Oder?
Ja, ja. Ja, Lost in Translation. Bob Harris, ein Schauspieler, der sich seit Jahren auf dem absteigenden Ast befindet, hält sich für den Dreh eines Whisky-Werbespots in Tokio auf. Während er das Geschehen um ihn herum ironisch nimmt, lernt er in seinem Hotel als Fremder im fremden Land seine Landsmännin Charlotte kennen, Landsfrau, deren Mann in Tokio tätig ist und die sich gerade eingestehen muss, dass sich das Verhältnis zu ihrem Mann in den 2 Jahren Ehe stark verändert hat. In der Weite des großen Hotels kommen sich die beiden langsam näher und freunden sich an. Während Charlotte endlich wieder mit jemandem reden kann, bröselt der Panzer aus Ironie, den Bill mit sich herumschleppt. Nun, wie steig ich ein? Der Film basiert letzten Endes auf einem sehr, sehr bekannten Prinzip und das ist Culture Clash. Die beiden Hauptfiguren wissen, zumindest kommt das in dem Film so rüber, so ziemlich gar nichts über japanische Kultur und sind von dem, was sie dann in Tokio erwartet, ziemlich erschlagen im ersten Moment. Man hat relativ weit am Anfang zum Beispiel den Dreh der dieser Whisky-Werbung und da merkt man auch, dass zum Beispiel Bob, also Bill Murray, so gar keine Ahnung hat, was los ist, weil der Regisseur labert ihn halt voll mit sehr vielen Wörtern und die Übersetzerin einfach nur so: Drehen Sie sich, zeigen das Glas und sagen Spruch. Und der weiß halt überhaupt nicht, was Phase ist. Das ist eine Sache, die ich ganz häufig ziemlich unangenehm und cringy finde. Und da zum Beispiel, einfach weil es gepasst hat, in Vorbereitung auf den Schweighöfer-Podcast, habe ich auch Friendship gesehen mit Matthias Schweighöfer. Und da war das ähnlich. Da ist mir das nämlich vor kurzem erst wieder so richtig entgegengekommen. Dieses Hello, we are from Germany. Und auch hier wieder dieses, okay, ich habe keine Ahnung, was die Menschen sagen, aber ich nicke einfach mal. Das ist dieses, das löst in mir so eine Art Fremdscham aus. Und damit kann ich ganz, 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 ganz schwer umgehen. Am schlimmsten war es dann halt, die Szene ist, glaube ich, auch relativ bekannt mit Lupf, lüpfen Sie meinen Strumpf. Und das ist so, ich möchte mir das hier gerade alles nicht angucken. Und das soll halt lustig sein, hat in mir aber, hat mich einfach wirklich, wirklich ferngehalten in dem Moment. Und ich weiß, dass ich da nicht alleine bin, denn meine Freundin saß auf der Couch neben mir und die war auch nur so, und die kann sowas normalerweise deutlich besser ab. Und das führt zu einer Sache, die mich über den gesamten Film, ja, genervt hat, denn dieses ganze Japanische wird doch durch eine sehr, sehr amerikanische Brille gesehen. Ich möchte nicht sagen, dass es in Japan nicht so ist, wie es da dargestellt ist. Das kann ich nicht sagen. Ich war noch nicht da. Aber es ist in diesem Film, der doch an sich selbst sehr geerdet in der Realität ist, schon arg übertrieben.
Was genau jetzt?
Die Darstellung der Japaner. Und der japanischen Kultur.
Nenn mal genau das exakte Beispiele.
Halt zum Beispiel, das lupfen sie meinen Slumpf oder dass sie halt, egal wo sie hingehen, irgendwo gibt es nackte Brüste und Stripclubs und ja, diese japanische Talkshow, in die er einfach ohne irgendwas zu wissen reingelassen wird und dann überhaupt keine Ahnung hat, was Phase ist.
Das ist so.
Ja, dass die so ultra krass sind, kann ich mir durchaus vorstellen. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass der einfach da reingeschubst wird und nicht mal eine Ahnung hat, was da überhaupt in dieser Show passiert.
Also natürlich, eigentlich steht eigentlich extra ein Briefing und so. Ja. Ja, und das wahrscheinlich auch nicht nur auf Japanisch, sondern wenn du weißt, es kommt internationaler Gast auch auf Englisch. Jetzt mal rein vom, wie ich es jetzt als so aus der Medienwelt kenne. Denk mal, da sind die Japaner jetzt nicht irgendwie weniger professionell als andere. Also das ist wahrscheinlich schon so ein bisschen übertrieben, das mag sein. Aber rein von dieser, ich sag mal, dem Craziness-Faktor her, so den man da sieht, auch mit den Karaoke-Bars und so, das ist schon so, wie es ist halt.
Aber auch, dass man sich zum Treffen in einen Strip-Schuppen geht und dass die Leute da ihre, ich weiß jetzt nicht, ob es Hentai war, aber die Mangas mit den offengelegten Brüsten halt einfach so entspannt in der Bahn lesen. Und weil so gut wie, also fast nur das gezeigt wird, fand ich es schon irgendwie way too much irgendwo.
Okay.
Und das hat Anglizismen und so, diesen Cringe-Faktor hat das schon irgendwo erhöht. Der Film hat allerdings dann, wenn er eben gerade das nicht zeigt, sondern die beiden so durch Tokio driften lässt, oder wo fährt sie nochmal hin? Ist das Kyoto gewesen?
Ich glaube Kyoto, ja.
Er ist wunderschön. Also wirklich, es ist ein ästhetisch extrem ansprechender Film, wo ich mir vorstellen könnte, den gut einfach mal auf Mute zu schalten und mich einfach nur in den Bildern zu verlieren. Was schade wäre, denn die Musik ist auch einfach richtig, richtig geil. Ist genau beim Baseball sagt man, in the Wheelhouse, es ist genau dieses melancholische, gemischt mit ein bisschen Elektronik und es ist super. Bill Murray und Scarlett Johansson stemmen ihre Rollen gut. Zumindest soweit ich das halt in der deutschen Synchro jetzt beurteilen konnte. Ja, es ist es, auch wenn es das nicht tun sollte, aber dieses dieses dann doch sehr gewollte Mädchenhafte bei ihr war schon ein bisschen merkwürdig.
Ja, glaube ich, dass das nicht passt. Ja, glaube ich.
Allerdings muss ich auch sagen, dass der Film mich nie zu fassen bekommen hat. Es dauert relativ lange, bis die beiden sich mal treffen und bis sie auch mehr miteinander interagieren. Und ab da nimmt er so ein bisschen Fahrt auf und ab da folgt man ihnen auch ganz gerne, weil vorher fand ich den wirklich langweilig.
Langweilig? Echt? Okay.
Ja. Also, weil außer diesen schönen Bildern hat er mir halt überhaupt nichts gegeben. Ich habe mich nicht für ihn interessiert. So, okay, er ist jetzt da für einen Whisky-Werbespot und versteht nichts. Cool, sie wird immer allein gelassen. Cool. Und das dauerte halt irgendwie dann doch eine Dreiviertelstunde oder so, bis sie dann das erste Mal miteinander reden. Und deswegen, ich war nicht gelangweilt in dem Sinne, aber es war einfach so, ja, ich war einfach überhaupt nicht investiert. Und
also der Film will ja diese Zeit nutzen am Anfang, um erstmal klarzumachen, so warum die beiden halt überhaupt jemanden brauchen. Und will halt ja vor allem erstmal das Setting klar machen, halt dieses eben, wie eben gesagt, alleine oder mehr oder weniger alleine oder allein gelassen in einer ja fremden Welt quasi.
Aber brauchst du dafür wirklich mehrere, also für beide Figuren mehrere Szenen und wie gesagt, die Hälfte der Laufzeit?
Also sei dahingestellt, so. Ich wollte nur einmal einwerfen, so was der Film natürlich erzeugen will. Und für mich hat das funktioniert, aber ja.
Deshalb, weil für mich hat das halt schon direkt nach den ersten zwei Szenen, die beiden haben, geklappt. So, ich kann es verstehen, dass man vielleicht ein bisschen mehr reinhauen möchte, um zu sagen, dass es wirklich so ist. Aber auch die ganzen Faxe, die er von seiner Frau bekommt und verstehe ich nicht, warum einem das immer wieder gezeigt wurde. Naja. Hm. Dann kommt es halt dazu, dass die beiden sich näher kennenlernen. Sie hat auch noch ein paar Freunde, mit denen sie dann ausgeht. Wo ich mich auch frage, warum hast du das nicht vorher gemacht, wenn die so langweilig war? Naja. Und nimmt ihn mit und die haben eine gute Zeit. Und es gibt dann diesen wirklich, wirklich schönen Dialog, wo sie nebeneinander liegen und sie ihn so fragt, du sag mal, wie sieht das mit der Ehe aus? Wird's denn besser? Und da hatte der Film mich. Das war einfach schön in dem Sinne. Mhm. Danach führt er aber irgendwie nicht weiter irgendwo hin. Wir haben dann Bob, der seine Frau in Japan mit einer Jazzsängerin betrügt. Und dadurch auch Charlotte, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, so ein bisschen eifersüchtig macht. Denn so ganz wird es ja nie geklärt, wie die beiden jetzt zueinander stehen. Ja. Er gibt ihr halt noch einen Abschiedskuss und verabschiedet sich. Aber ob das jetzt eine romantische Beziehung ist oder halt nur platonisch, das wird nie so richtig, es steht halt im Raum. Was ich verstehen kann, und ich finde es nicht schlimm, aber ich finde, so im Nachhinein hat der Kuss zum Beispiel der Szene, wo sie im Bett liegen, so ein bisschen was genommen, weil er ja dann auch sagt, ach, und er liebt sie doch und seine Frau und sie ist das Schönste zusammen mit den Kindern. Also, bist jetzt nicht so der geile Typ anscheinend. Er hat sich, mal abgesehen davon, dass er sich mit den mit dem Seitensprung die Sympathien so ein bisschen verspielt. Wo wir wieder beim Thema von der bewegte Mann wären. Hier wird es nämlich nicht als Gag aufgefasst und als etwas, was man eben mal machen kann.
Das stimmt. Beziehungsweise überlässt es der Film ja auch so mehr den Zuschauer, das einzuordnen für sich selbst, ob ja, das zu verarbeiten. Das jetzt cool ist. Genau, der Film verarbeitet das ja gar nicht, sondern lässt die beiden, wie du gerade sagst, es kommt der ganze Film über, es ist ja ist es ja immer so ein Annähern und hin und her. Und genau, wie du sagst, es wird ja nie ganz herausgestellt. Ist es jetzt Liebe? Ist es einfach nur Seelenverwandtschaft? So?
Oder ist es einfach nur die Situation?
Oder ist es eine Situation, genau. Dass es ohne die Situation diese beiden Menschen noch gar nicht gegeben hätte, zusammen irgendwie. Das wird ja stehen gelassen, genau.
Aber auch hier, vielleicht spielt dann da dieser Zufallsfaktor rein, war es mir einfach relativ egal. Ich konnte mich nie so richtig in die beiden hineinversetzen. Und wie gesagt, wie sie driftend durch Tokio sind, auch in dieser komischen Bar, auf der
du plötzlich... Entschuldigung, ich finde deine Wortwahl dabei immer so geil. Ich muss ganz an Tokio Drift denken und denke an Fast and the Furious.
Jetzt, wo du gelacht hast, ist es mir in dem Moment auch eingefallen. I wonder if you know. Jetzt muss ich den Song gleich wieder nochmal hören. Wo in dieser Bar, wo sie dann beschossen werden. Ich habe auch nicht so ganz gerafft, womit sie da beballert werden. Ist das Paintballs? Nee.
Ja, eher so Nerf Guns oder so, keine Ahnung.
Ja. Das fand ich alles sehr schön und der Film ist super atmosphärisch und ich kann auch irgendwo verstehen, wenn Leute das mehr anspricht als mich, aber ich hätte ernsthaft damit gerechnet, dass der mich mehr kickt. Und ich habe, wie gesagt, danach auch mit meiner Freundin drüber gesprochen. Sie hat auch nur so, und wie fandst du den? Und, ja, war okay. Ist jetzt aber auch einfach kein Film, wo ich sage, boah, den möchte ich mir selbst in 5 Jahren nochmal angucken, sondern es ist jetzt so, abgehakt von der Liste, wird bei mir nicht lange im Gedächtnis bleiben. Und das tut mir leid für alle, die diesen Film wirklich lieben. Und ich weiß, das sind sehr viele. Aber ja, für mich einfach nicht.
Verrückt. Hätte ich nicht gedacht.
Ich auch nicht.
Ich dachte wirklich halt diese ganze Stimmung und dieses bisschen so entrückte und ja, gefühlvoll melancholische, dachte ich, das wäre genau so ein Ding. Hm. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich haben sie einfach so wenig gesungen.
Aber wobei sie haben genügend gesungen.
Es gab ja, gut, in der Karaoke, ja, klar.
Es gab die Karaoke.
Ja. Aber vielleicht, also zu wenig performt dabei vielleicht.
Es gab Anna Faris, die aus welchem Grund auch immer da war. Einer der überflüssigsten Figuren, ey.
Im Gegensatz zu Charlie Brown.
Oh, diese Surfer-Gang ist auch so cool.
Mhm.
Ah. Ja, wie gesagt, das war für mich so der beste Abschnitt, auch wie sie in Kyoto dann die Hochzeit sieht und sowas. Der Film hat schon seine schönen Momente, aber für mich halt kommt's über Momente nicht hinaus.
Fair enough.
Wunderbärchi. Macht mich in den Kommentaren fertig.
Genau. Wenn ihr Matze jetzt hasst, schreibt an post@schaubefehl.de oder feedback@schaubefehl.de. Könnt ihr Hassbriefe schreiben, die lesen wir dann vor.
Ey, würde ich machen. Direkt. Und dann auch direkt Stellung beziehen. Fände ich klasse. So eine Art Roast oder Dislike. Fände ich gut.
Ja, genau.
Übrigens, ne, wo wir hier jetzt gerade schon an Post und so sind, ne? Wir haben da ja wieder was online gestellt.
Das stimmt. Ein kleines Schmankerl.
Wer uns oder die gesamten Podriders bei Patreon und oder Steady unterstützt, bekommt ja immer so ein bisschen extra Kram und die neueste Episode von Herzensfilme ist online gegangen, in der ich über Scott Pilgrim rede. Wie schon mal angekündigt. Und ich weiß, glaube ich, auch, worüber ich die nächste Episode dieses Formates mache. Allerdings muss ich da den Film mir dann noch mal besorgen, weil das ist bei den Umzügen der letzten Jahre, ist die DVD irgendwo verschütt gegangen.
Ich bin gespannt.
Mhm.
Ja, aber checkt auf jeden Fall unsere Crowdfunding-Plattform, falls ihr Bock habt auf ein bisschen mehr Schaubefehl. Und ja, wie gesagt, jetzt Herzensfilme 2 von Matze ist jetzt online.
Tudum. Möchtest du denn zuerst deinen Film fürs nächste Mal haben oder soll ich ihn dir schicken?
Nee, komm, ich fange an.
Okay.
Dann vielleicht entscheidest du dich dann aber spontan um.
Bin gespannt.
Ich dachte mir, als ich den auf deiner Watchlist gesehen habe, dachte ich mir, nee, das geht nicht. das kann nicht funktionieren. Ein Mensch ist nicht vollkommen, bevor er nicht diesen Film in seinem Leben einmal gesehen hat. Von daher,
Kartoffelsalat 3.
Auch?
Aber der ist nicht auf meiner Watchlist.
Aber der ist nicht auf der Watchlist, genau. Deswegen nehmen wir den zweitbesten Film hinter Kartoffelsalat 3.
Das wird eigentlich was für die nächste Community-Folge, wo wir Filme gucken, die wir beide noch nicht kennen eigentlich.
Das stimmt. Können wir so Folge 50 machen, als Rundes. Aber erstmal stürzt du dich in die nassen Fluten.
Du findest den richtig gut, ne?
Wenn ich mag, ich ist absolutes Guilty Pleasure von mir.
Ja, geil. Hab ich richtig Bock drauf. Waterworld, Kevin Costner.
Ja.
Einer der teuersten Flops seiner Zeit.
Vielleicht zu Recht, vielleicht auch nicht. Es ist auf jeden Fall, es ist ein Kuriosum, ein Film. Von daher, da bin ich echt wirklich auch sehr gespannt.
Ja, geil.
Das kann ich auch null einschätzen, ob du den magst, weil es ist.
Ich auch nicht.
Es ist Abenteuerfilm, das ist ja schon was für dich. Aber es ist halt auch extrem cheesy und einfach absurd. Ja, mal gucken, ich bin gespannt.
Ja, ey. Wer die Idee hatte, ihm Kim zu geben.
ja, beste.
Während ich dann mich mit Blockbuster der 90er rumärgern darf, kriegst du auch eine Art Kuriosum. Ich bin gespannt, Gott, ob du von diesem Film überhaupt gehört hast.
Ein bisschen Angst.
Es wird gesendet.
Wenn du sagst Kuriosum. Das Plakat ist schon mal richtig weird. Ist das Dings? Ist es Jesse Eisenberg? Ach, ja, what klar. The fuck? The Art of Self-Defense. Mir sagt der Name was, aber ich kann es gerade nicht. Also ich weiß gerade nicht, worum es geht tatsächlich.
Geil. Das will. Oh, les nichts drüber und so und das Übliche. Ich bin super gespannt, wie du den findest.
Der ist neu, ne? 2019.
Ja, relativ. Der war vor, lass mich lügen, 2-3 Monaten war er irgendwann mal in der Prime 99 Cent Aktion und ich hatte schon vorher von denen gehört, dass der wohl so eine Art Underground-Liebling ist und habe ihn mir angeguckt. Und ja. Ist ein Film.
Ah, okay, ja. Ich hab den ja auf der Watchliste auch aktiv, weil.
Glück gehabt.
Weil ich mir. Achso, hast du gar nicht gesehen.
Nee.
Weil ich einen Umschlag gemacht hatte, mir alle Filme auf die Watchlist zu setzen, in denen Jesse Eisenberg zusammen mit Imogen Poots spielt, weil ich die beiden in Vivarium so geil zusammenfand, weil ich finde, dass sie eine geile Chemie hatten. Dann hatte ich gesehen, dass sie schon in mehreren Filmen zusammengespielt haben. Deswegen hatte ich mir die alle auf die Watchlist gesessen. Der war dabei. Jetzt wird wieder ein Schuh draus. Okay, ja, bin gespannt. Kenne ich gar nichts drüber. Kein Trailer gesehen, nix.
Ja, geil. Wird spannend.
Aber ist Comedy oder was? Oder ist auch?
Ja, sehr, sehr schwarzer Humor. Wenn.
Okay.
Also es ist wirklich mehr Drama.
Okay, weil das Plakat sieht halt aus wie American Pie 18. Mit dem Dackel da im Arm. Das ist komplett bescheuert.
Naja, du wirst den Film sehen.
Ja, ich bin gespannt.
Ja, ey, das wird eine spannende Folge.
Waterworld gegen Selbstverteidigung. Ja.
Geilo.
Besser als Watersports gegen Selbstverteidigung, egal. Achso, wo wir noch bei Cover sind, oder beziehungsweise Plakat, auch schon mal Teaser. Demnächst, bald, sehr bald, relativ bald, werdet ihr eine Veränderung erleben beim Schaubefehl. eine optische Veränderung. Und mehr sagen wir mal noch nicht.
André schneidet sich alle Haare ab.
Ich schneide alle, also wirklich alle. wir haben uns überlegt, dass wir umthematisieren wollen, was unsere Optik angeht, weil wir ja dieses Western-Setting haben, was ihr auch in unserem Intro ja mal hört und so weiter. Und wir dachten am Anfang des Podcasts mal, dass wir damit rausstellen wollen, dass wir uns ja quasi mit Filmen duellieren. Aber so richtig hat das, also richtig, so richtig war das ja auch bei dem Konzept, weil es ist ja nicht so, dass wir irgendwie, dass es einen Gewinner oder einen Verlierer gibt nach der Folge, sondern es ist ja eigentlich ein Miteinander, also manchmal auch gegeneinander, wissentlich, ne? Aber es ist ja kein Battle oder so, es ist ja kein Kampf oder keine Herausforderung oder wie auch immer, Es gibt ja keine Gewinner und keine Punktsieger wie am Ende der Folge, sondern ja, es ist ja wirklich ein immersives Abarbeiten gemeinsam der Listen. Und von daher wollen wir ein bisschen weg von diesem Duellgedanken, diesem Versus-Gedanken, weil das passt irgendwie nicht mehr so richtig. Und auch dieses Western-Setting dadurch hat uns so ein bisschen, ist so ein bisschen über drüber jetzt irgendwie und es ist einfach nicht mehr so richtig passend. Von daher, ja, in Bälde gibt es ein neues Design vom Schaubefehl und damit einher dann auch neues Intro und so. Also ja, seid gespannt auf die nächsten Folgen. Wann genau, können wir nicht sagen, ist gerade alles noch in Arbeit. Aber ja, wird schön. Wird schön. Die ersten Teaser, die wir es gesehen haben, die ersten Vorab-Versionen gefallen uns schon sehr gut.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann, glaube ich, sind wir auch einfach wieder thematisch und optisch und überhaupt ja, passt dann, wird es einfach besser angepasst an das, was wir mittlerweile hier im Podcast machen. Und das wird dann irgendwie, glaube ich, alles auch runder und dann passt es auch alles besser zusammen. Weil ich habe das Gefühl, viele verstehen das auch nicht so richtig, warum dieses Western-Setting, was es damit zu tun hat, habe ich so ein bisschen das Gefühl, weil es ist auch so ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen in die Jahre gekommen und hat sich so ein bisschen selber ausgelaufen. Und
das ist so krass, wenn du sagst, in die Jahre gekommen. Und ich habe das Gefühl, wir machen das erst seit gestern.
Ja, gefühlt, ne? Aber irgendwie doch schon jetzt auch schon wieder seit 2 Jahren oder so. Und krass. Ja, das finde ich ja von daher ein bisschen Umkonzeptionierung, aber ja, alles neu macht der Oktober.
Macht 2020 aus uns.
Ja, das sowieso. Na gut, in dem Sinne. Wir verabschieden uns, würde ich sagen. Mhm. Wir gucken Filme, ihr guckt Filme. Wie gesagt, wenn ihr mitgucken wollt und Feedback abgeben wollt zu den Filmen, wir freuen uns. Und ansonsten hören wir uns dann in Folge 42 wieder.
Bis dann.
Reingehauen.
There's a saying in the West that a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story.
Well, it's a hot corn, cool corn, bring along a damage on a hot corn, cool corn, bring along a damage on a hot corn, cool corn, bring along a damage on a farewell, Uncle Bill, see you in the morning. Yes, sir.